Kolumbus sucht einen Sponsor. Der Kapitalismus spielte nicht nur beim Aufstieg der modernen Wissenschaften eine entscheidende Rolle, sondern auch bei der Expansion des europäischen Imperialismus. Und auf der anderen Seite waren es die europäischen Imperialisten, die das kapitalistische Kreditwesen ins Leben riefen. Natürlich wurde der Kredit nicht in Europa erfunden. Der Kredit ist so alt wie das Geld. Und der Aufstieg des Kapitalismus zu Beginn der Neuzeit war eng mit wirtschaftlichen Entwicklungen in Asien verknüpft. Erinnern wir uns daran, dass Asien bis zum Ende des 18. Jahrhunderts das Herz der Weltwirtschaft war und die Europäer sehr viel weniger Kapital zur Verfügung hatten als die Chinesen, Araber oder Inder. Doch in China, Indien und der islamischen Welt spielten Kredit und Kapitalismus nur eine untergeordnete Rolle. Die Händler und Geldverleiher auf den Märkten von Istanbul, Isfahan, Delhi und Peking mögen zwar auch kapitalistisch gedacht haben, doch die Könige in ihren Palästen und die Generäle in ihren Festungen verachteten sie als Krämerseelen. Die meisten nicht-europäischen Reiche der frühen Neuzeit wurden von großen Eroberern wie Nurhaci und Nader Schah, von bürokratischen und militärischen Eliten der Qing-Dynastie und der Osmanen errichtet. Sie finanzierten ihre Kriege über Steuern und Plünderungen, was letztlich auf dasselbe hinausläuft. Mit Krediten hatten sie wenig am Hut, und um die Interessen der Händler und Investoren scherten sie sich noch weniger. In Europa machten sich die Könige und Generäle dagegen das kaufmännische Denken zu eigen, bis die Händler und Bankiers schließlich selbst zur herrschenden Elite wurden. Die europäische Eroberung der Welt wurde immer mehr über Kredite und immer weniger über Steuern finanziert. Und sie wurde zunehmend von Kapitalisten gelenkt, die vor allem daran interessiert waren, ihre Erträge zu maximieren. Die Imperien der Händler und Bankiers in Frack und Zylinder siegten erstaunlicherweise über die Imperien der Könige und Adligen in ihren goldenen Roben und glänzenden Rüstungen. Die kaufmännisch geführten Imperien gingen bei der Finanzierung ihrer Eroberungen einfach deutlich geschickter vor. Niemand zahlt gern Steuern, aber alle wollen investieren und Geld verdienen. Im Jahr 1484 wurde Christoph Kolumbus beim König von Portugal vorstellig und bat ihn, eine Flotte auszustatten, mit der er nach Westen segeln und eine neue Handelsroute nach Ostasien entdecken wollte. Solche Expeditionen waren eine riskante und kostspielige Angelegenheit. Es war viel Geld nötig, um die Schiffe zu bauen, Proviant zu kaufen und die Heuer zu bezahlen. Außerdem konnte niemand garantieren, dass sich die Investition auszahlte. Der König von Portugal lehnte ab. Wie so mancher Start-up-Gründer von heute gab Kolumbus nicht auf. Er wandte sich an andere potenzielle Investoren in Italien, Frankreich und England und sprach erneut in Portugal vor. Doch überall wurde er abgewiesen. Schließlich versuchte er sein Glück bei Isabella und Ferdinand, den Herrschern des kürzlich vereinigten Spaniens. Unterstützt von erfahrenen Lobbyisten gelang es ihm, Königin Isabella das erforderliche Kapital zu entlocken. Wie heute jedes Schulkind weiß, gewann Isabella den Jackpot. Nach den Entdeckungen von Kolumbus eroberten die Spanier Amerika, entdeckten Gold- und Silbervorkommen und errichteten Zucker- und Tabakpflanzungen, die den spanischen Königen, Bankiers und Händlern mehr Gewinne bescherten, als sie sich je erträumt hätten. Ein Jahrhundert später waren Fürsten und Bankiers bereit, den Nachfolgern von Kolumbus deutlich mehr Kapital vorzustrecken. Dank der Schätze der neuen Welt hatten sie viel mehr Geld in den Taschen, das sie verleihen konnten. Vor allem aber hatten die Fürsten und Bankiers mehr Vertrauen in das Potenzial der Expeditionen und waren eher bereit, ihr Geld dafür herauszurücken. Der magische Zirkel des imperialistischen Kapitalismus kam in Gang. Kredite finanzierten neue Entdeckungen, Entdeckungen wurden zu Kolonien, Kolonien erwirtschafteten Gewinne, Gewinne schufen Vertrauen und Vertrauen war die Grundlage für neue Kredite. Nicht-europäischen Eroberern wie Nurhaci oder Nader Schah ging nach ein paar tausend Kilometern die Kraft aus. Kapitalistische Unternehmer erhielten dagegen mit jeder Eroberung zusätzlichen finanziellen Schwung. Da diese Expeditionen alles andere als gefahrlos waren, blieben die Kreditgeber trotzdem vorsichtig. Viele Entdecker kehrten mit leeren Händen nach Europa zurück und fanden nichts, was von Wert gewesen wäre. Die Engländer verschwendeten beispielsweise eine Menge Zeit und Energie auf die erfolglose Suche nach der Nordwestpassage nach Asien, die über die Arktis führen sollte. Viele Expeditionen kehrten nie zurück. Schiffe wurden von Eisbergen gerammt, von tropischen Stürmen versenkt oder von Piraten gekapert. Um den Kreis der potenziellen Investoren zu erweitern und das Risiko zu mindern, erfanden die Europäer Aktiengesellschaften. Nun setzte nicht mehr ein Investor sein ganzes Geld auf ein einziges wurmzerfressenes Schiff, sondern die Aktiengesellschaft sammelte Geld von vielen Anlegern, die nur einen kleinen Teil ihres Kapitals wagten. Damit wurden die Risiken begrenzt, nicht aber die möglichen Gewinne. Wer auf das richtige Schiff setzte, konnte selbst mit einer bescheidenen Investition ein Vermögen machen. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich ein ausgeklügeltes Finanzsystem, mit dessen Hilfe Unternehmen und Regierungen innerhalb kürzester Zeit große Kredite auftreiben konnten. Dieses System war bei der Finanzierung von Eroberungs- und Forschungsexpeditionen deutlich effizienter als jedes Königreich oder Imperium. Die neue Macht des Kredits zeigte sich in der erbitterten Auseinandersetzung zwischen Spanien und den Niederlanden. Im 16. Jahrhundert war Spanien die Vormacht in Europa und herrschte über ein riesiges Weltreich. Dazu gehörten große Teile Europas, Amerikas und der Philippinen, sowie eine ganze Reihe von Stützpunkten entlang der Küsten Afrikas und Asiens. Jahr für Jahr kehrten reich mit Schätzen beladene Flotten aus Amerika und Asien in die Häfen von Sevilla und Cadiz zurück. Die Niederlande waren dagegen nichts als ein kleiner, nebliger Sumpf in einem abgelegenen Winkel des spanischen Weltreichs. Im Jahr 1568 lehnten sich die Niederländer, die überwiegend Protestanten waren, gegen ihre katholischen Herren in Spanien auf. Zunächst schienen die Rebellen die Rolle von Don Quixote spielen zu wollen, der sich mutig den unbezwingbaren Windmühlen entgegenwirft. Doch 8 Jahre später hatten die Niederländer nicht nur ihre Unabhängigkeit erkämpft, sondern sie hatten die Spanier und Portugiesen als Herren der Weltmeere abgelöst und ein Weltreich begründet. Plötzlich waren sie der reichste Staat in ganz Europa. Das Erfolgsgeheimnis der Niederländer war der Kredit. Die niederländischen Bürger, die keine Lust auf einen Landkrieg hatten, heuerten einfach Söldner an, die für sie gegen die Spanier kämpften. Sie selbst hatten sich in immer größeren Flotten hinaus auf die Weltmeere gewagt. Die Söldner und kanonenstarrenden Schiffe hatten ein Vermögen gekostet, doch die Finanzierung ihrer Heere und Flotten fiel ihnen leichter als dem mächtigen spanischen Weltreich, weil es ihnen gelungen war, das Vertrauen der jungen europäischen Finanzbranche zu gewinnen, während die Spanier es leichtfertig verspielten. Die Bankiers gaben den Niederländern genug Kredit für ihr Abenteuer und so übernahmen die Niederländer die Kontrolle über die Handelsrouten der Welt, die wiederum ansehnliche Gewinne abwarfen. Mit diesen Gewinnen zahlten die Niederländer ihre Kredite zurück, was wiederum das Vertrauen der Geldgeber bestätigte. Amsterdam wurde schnell zu einem der wichtigsten Häfen Europas und zum Finanzzentrum des Kontinents.